Federführend, der Podcast von Zimmermann Editorial.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 7 von Federführend, dem Podcast von Zimmermann Editorial. Ich bin Lutz Zimmermann, Gründer und Geschäftsführer von Zimmermann Editorial.
Und ich bin Caroline Diehl, Redakteurin bei Zimmermann Editorial.
Und ich muss mich jetzt erstmal entschuldigen bei den vielen, vielen Hörern, die wir hier immer haben. Denn wir haben jetzt doch eine ziemlich große Pause eingelegt von der letzten Folge zu dieser. Meine liebe Caro, aber ich gucke da nicht böse zu dir, sondern zu mir selbst. Haben wir einfach nicht so, oder ich nicht die nötige Disziplin walten lassen, die es braucht. Wir haben im Grunde den ersten Kardinalfehler gemacht, den man bei Podcasts macht, dass man einfach nicht diszipliniert dranbleibt, sich gut plant.
Ja, da sind wir uns in unsere eigene Falle irgendwie getappt.
Ja, ich habe das irgendwie ein bisschen zu locker genommen, muss ich ehrlich gestehen. Und also das war mein Fehler. Warum betone ich das so, dass das mein Fehler war? Weil wir heute über Fehlerkultur sprechen wollen und gelernt haben, das gehört dazu, auch zu seinen Fehlern zu stehen. Wir wollen heute über Fehlerkultur sprechen, Caro. Davon bist du ja auch nicht gefeit. Was hast du zuletzt falsch gemacht?
Ich bin nicht frei von Fehlern. Faszinierenderweise. Was habe ich als letztes falsch gemacht? Gestern tatsächlich ist mir was Blödes passiert. Ich wollte mein Fahrrad verkaufen bei eBay Kleinanzeigen. Und das hat auch super funktioniert rein theoretisch. Habe da Bilder reingestellt und so. Irgendwie Preisverhandlungsbasis. War dann ein paar Stunden drin. Kam auch direkt eine Nachfrage und ein potenzieller Käufer hatte mir schon irgendwie seinen Preis genannt und wir hatten uns geeinigt auf alles. Ich schicke dem dann so meine Adresse, fahre nach Hause, warte und irgendwann gucke ich nochmal rein bei eBay Kleinanzeigen, weil als kam als keiner und dann sehe ich nur, dass er mir geschrieben hatte, oh, sie haben aber eine andere Adresse in ihrem Profil angegeben. Das ist ja viel zu weit weg, das kann ich jetzt doch nicht holen. Und ich gucke irgendwie in meinen Account rein und sehe, ups, da ist ja noch die Adresse aus Frankfurt von meinem Umzug von irgendwie vor zweieinhalb Jahren. Und ich habe das nicht geändert und das ist mir nicht aufgefallen. Und das ist natürlich doof für mich, aber auch vor allem doof für den armen Käufer, den ich da schon irgendwie jetzt vor 3 Tagen dieses Fahrrad versprochen hatte und der das jetzt nicht abholen kann. Also das aber war...
In deinem Fall passt das ja irgendwie perfekt zum Thema Fehlerkultur und zu dem Spruch, aus Schaden wird man klug, denn man soll ja aus Fehlern lernen.
Ne? Genau, jetzt, ich habe da nämlich direkt erstmal meine Adresse angepasst in meinem Profil.
Siehst du? Wunderbar. Und das ist ja auch mittlerweile echt...
Fahrrad ist übrigens immer noch zu Verkauf, falls jemand eins sucht.
Ja,
kleiner Werbeblock.
Ja, mittlerweile ist das ja echt zum guten Ton geworden, irgendwie über Fehler zu sprechen. Seit einigen Jahren, glaube ich, gibt es ja diese Einrichtung der Fuck-up-Nights, irgendwie, wo man toll über sein Scheitern erzählt. Christian Lindner, der FDP-Politiker, macht das ja sehr gerne, dass er über sein früheres Scheitern als Unternehmer gerne spricht. Und da sind ihm irgendwie viele gefolgt. Also gerade so im unternehmerischen Kontext bei Startups irgendwie gehört das zum guten Ton, über Fehler zu sprechen. Bei eher, ich sag mal, traditionelleren Unternehmen, die schon länger am Start sind, da tut man sich häufiger noch ziemlich schwer im Umgang mit Fehlern. Einerseits wird eine offene Fehlerkultur allenthalben propagiert und angestrebt, aber es ist dann doch immer noch in vielen Unternehmen auch ein Tabu. Tabuthemen waren ja die Thema unseres letzten Podcasts, immer noch ein Tabu, über Fehler zu sprechen. Und wir wollen ja heute im Nachgang dieser letzten Serie, wo wir über Tabus gesprochen haben, über Tabuthemen gesprochen haben, über Fehler und Fehlerkultur sprechen, weil wir im Zuge der Recherche für den Tabuthemen-Podcast festgestellt haben, dass gerade das Thema Fehler ein riesengroßes Tabu in Unternehmen ist. Es ist super schwerfällt, über Fehler zu sprechen, und zwar sowohl Fehler, die ein Einzelner oder eine Einzelne begangen hat, als auch solche Fehler, die das gesamte Unternehmen betrifft. Und wenn wir über Fehlerkultur, also über kulturelle Themen sprechen, dann sprechen wir immer auch über die interne Kommunikation, die ja eigentlich bei jedem kulturellen Thema und auch bei jedem Change-Thema eine ganz entscheidende Rolle spielt. Wir wollen aber zuerst mal, wie wir das immer so gerne machen, so ein bisschen kleinen Theoriekurs machen. Worum geht es eigentlich bei offener Fehlerkultur? Welche Rolle kann die interne Kommunikation dabei spielen, so eine Kultur zu entfachen und sie vielleicht auch zu leben? Ja, und wie schafft man das dann, dass man gut im Unternehmen über Fehler spricht, ohne dass der Schuss nach hinten losgeht, Caro? Und da hast du wieder so ein bisschen recherchiert und hast auch einen interessanten Gesprächspartner gefunden.
Genau, ich habe mich erstmal unterhalten mit Professor Michael Frese. Er ist Arbeitspsychologe und forscht schon sehr lange explizit zu dem Thema Fehlerkultur. Und habe mich mit ihm zusammengeschaltet. Er saß in Indonesien, witzigerweise. Aha. Und ja, er hat mir dann erstmal, oder von ihm wollte ich erstmal wissen, wo eigentlich dieser Ursprungsgedanke herkommt, dass es doch eigentlich gut ist, über Fehler zu reden und so diese Uminterpretation von Fehlern als was Gutes. Er hat mir dann erzählt, dass das relativ weit schon zurückgeht, also klar natürlich einen riesen Sprung gemacht hat und super populär geworden ist mit diesem ganzen New Work-Geschichten und dem Aufkommen von New Work. Aber eigentlich angefangen hat das so in den 80er, 90er Jahren, also Ende der 80er Jahre schon, mit dem Aufkommen von Computern, also als die Leute angefangen haben, mit PCs zu arbeiten, weil das für viele Leute natürlich komplett neu war. Also diese ganze Technik, das hat erstmal extrem überfordert. Und PCs waren damals auch, sie sind es immer noch relativ, aber damals wohl noch viel schlimmer, fehleranfällig. Das heißt, es ging auch echt schnell, dass du mal aus Versehen was gelöscht hast. Und dann waren irgendwie Daten verloren, die du dann auch nicht wieder zurückholen konntest oder so. Das heißt, alle waren total am Zittern, ob sie da irgendwie, dass sie da einen Fehler machen und dass sie da irgendwas kaputt machen oder so. Und aus dieser Angst heraus vor dieser neuen Technik und vor dem Arbeiten mit dem Computer kamen dann ganz, ganz viele so Seminare zustande, dass Mitarbeitern oder Mitarbeitenden eingetrichtert wurde, Fehler sind eigentlich was Gutes, Fehler sind positiv, weil ihr könnt daraus lernen und sie machen euch dann für die Zukunft besser.
Das und teilt heißt, sie auch und redet drüber, damit die anderen das auch wissen, dass diese Fehler entstehen können.
Genau, genau. Also auch so ein bisschen Schwarmintelligenz nutzen und einfach dieses positive Umdeuten von Fehlern. Das hat er auch selber, also Professor Frese auch selber gemerkt in seiner Forschung. Er hat auch aktiv so Seminare gegeben. Und die Beobachtung war dann auch, wem das gelingt, das umzusetzen, aus den Fehlern zu lernen, sie eben erstmal zu machen, dann aber zu lernen, der arbeitet effektiver am Ende. Und da kam für ihn natürlich die Frage, und das ist so eigentlich seine zentrale Forschungsfrage, wieso ist das so? Wieso, ja, ist man dann effizienter am Ende? Und das erforscht er bis heute. Natürlich haben die da schon viele Erkenntnisse gesammelt, aber so richtig hundertprozentig wissen, warum das so ist, das hat er gemeint, das geht eigentlich immer noch nicht. Aber
was wir sicher wissen, ist, dass Fehlermanagementkultur in Betrieben dazu führt, dass die innovativer sind. Das können wir zeigen, das konnten wir auch zeigen. Wir können auch zeigen, dass dort weniger Ängste sind. Also die ganze Angstgeschichte ist reduziert. Wir haben dann in den Experimenten auch gezeigt, dass wenn man denen erlaubt, mit Fehlern umzugehen und sie unterstützt da drin, also positiv einfach sagt, es ist gut, wenn ihr Fehler macht und das ist kein Problem und jetzt versucht mal weiterzumachen, dass sie dann stärker nachdenken, wo bin ich gerade, was habe ich denn gerade gemacht und dass sie dann ausprobieren, und durchs Ausprobieren dann auf die guten Entwicklungen und Strategien kommen.
Ja, finde ich echt interessant. Ich finde am interessantesten dabei das mit der Innovation. Ich glaube, das wundert uns nicht so richtig, aber ist natürlich ein super wichtiger Aspekt. Aber am interessantesten finde ich eigentlich dieses Thema Angst, weil es ja in der Vergangenheit, also ich kenne das noch aus eigenem Erleben, in der Vergangenheit viele Unternehmen gab oder Manager gaben, die sehr gerne in einem Regime der Angst gelebt haben und das zelebriert haben, weil sie wussten, dass sie über Angst eben auch Kontrolle ausüben können.
Ja, fies.
Fies, ja, ist fies.
Bin ich froh, dass ich in dieser Zeit, glaube ich, nicht mehr ins Arbeitsleben eingestiegen bin. Aber ja, genau, das ist so das Problem. Und dann ist das jetzt eigentlich auch schon im Prinzip der Theorieteil und wir switchen heute ziemlich schnell in den Praxisteil, weil ich eigentlich direkt ganz gerne zu der Frage gehen würde, wie setzen wir das denn jetzt um, dass wir so einen Raum schaffen und so eine offene Fehlerkultur irgendwie leben können in einem Unternehmen? Und da finde ich es erstmal ganz wichtig, festzustellen, dass so ein gewisser Perfektionismus ja in uns allen drin steckt. Das hat Professor Frese auch nochmal betont. Wir sind eigentlich alle nicht sonderlich scharf darauf, davon zu erzählen, was wir falsch gemacht haben, woran wir gescheitert sind, besonders wenn es halt wirklich dann Konsequenzen hatte, die irgendwie unangenehm sind. Und das sitzt ziemlich tief in uns drinne und das wieder rauszubekommen, das ist ordentliche Arbeit, weil das Ziel muss ja letztendlich sein, wir wollen, dass die Menschen aktiv über ihre Fehler reden, dass sie das freiwillig tun.
Ja.
Und da habe ich Professor Frese gefragt, ja gut, wie machen wir das denn jetzt, wenn das allen aber irgendwie so unangenehm ist?
Und der wichtige Punkt ist, man muss das trainieren. Man muss es in der Tat, man kann das nicht von vornherein, sondern man muss es sich selbst antrainieren und man muss anderen Leuten das antrainieren. Also es gibt wunderschöne Geschichten, dass Piloten, die am Morgen, die setzen sich ja immer wieder neu zusammen, also dieses Crews auf dem Airbus oder so setzen sich neu zusammen. Und wenn Piloten, die dort reinkommen und sagen, heute habe ich mir schon wieder den Pullover falsch rum angezogen, irgendeinen Witz machen über sich, also über einen Fehler von ihnen machen, fliegen sie sicherer, als wenn es Piloten sind, die sozusagen auf Korrektheit Wert legen. Ja? Warum? Ja, weil dann eben der Co-Pilot schneller sagt, hey, ich glaube, da stimmt was nicht. Oder die Stewardess nach vorne kommt und sagt, da ist irgendwie was Komisches also irgendein Riss schaut nicht wahnsinnig gut aus. Kann man das nochmal überprüfen? Dass die eben alle miteinander zusammenarbeiten, um eine Verbesserung hinzubekommen. Aber die werden nie zusammengeschissen, sondern es wird immer gesagt, wir danken dir. So. Und das ist der Teil, der so wichtig ist, dass man den auch als Vorgesetzter dann reinbringt in die Kommunikation. Das war also dieses Montagvormittagsgespräche, möglicherweise auch einleitet mit den eigenen Problemen, die man manchmal hat und den eigenen Fehlern, die man gemacht hat und wie man versucht hat, damit herauszukommen aus dem Fehler.
Das fand ich total gehaltvoll irgendwie, was er da erzählt hat, weil mir da direkt irgendwie drei Schlüsse aufgefallen sind, die ich da von mitgenommen habe. Zum einen, dass es gar nicht so ein bierernster Umgang sein muss mit dem Thema Fehler oder
Ja.
Fehlerkultur an sich, sondern dass schon so ganz kleine Sachen wie über diesen falsch angezogenen Pullover irgendwie erzählen, also so eine persönliche Anekdote, die ja
Super
auch so ein bisschen
Beispiel.
mit Humor irgendwie rübergebracht wird, dass auch sowas schon so einen Kulturwandel vorantreiben kann. Also dass es echt mit diesen Kleinigkeiten, mit diesen banalen Fehlern anfängt.
Ich finde, da steckt auch noch mehr drin. Da geht es ja nicht nur darum, dass der irgendwie einen Fehler zugibt, sondern dadurch, dass das so was Menschliches irgendwie ist, macht er sich ja auch nahbarer. Und die Stewardess traut sich dann vielleicht auch eher, überhaupt ihn anzusprechen, irgendwie, weil er als Mensch rüberkommt und nicht als so ein Halbgott, der da vorne
Genau.
im Cockpit sitzt, ne? Also der ist ansprechbar irgendwie.
Ja, genau, das ist nämlich bei mir dann Punkt 2, eine vertrauensvolle Basis
Ja,
schaffen, ne?
genau.
Vertrauen ist key,
Ja.
weil sonst hast du eben nicht diesen Raum, wo Leute Schwächen eingestehen. Und genau durch dieses, ich mache mich irgendwie menschlich, ich mache mich nahbar, ich stelle mich auf eine Augenhöhe mit meinen Kollegen oder meinen Mitarbeitern, das, klar, das ist irgendwie Grundvoraussetzung dafür. Und dann Punkt 3, dass man als Führungskraft in so einer Vorreiterposition ist und dass das
Absolut.
auch unabdingbar ist. Ohne dieses Vorangehen geht's eigentlich gar nicht.
Absolut, ja. Es gibt irgendwie Change-Prozesse, die können durchaus auch bottom-up irgendwie funktionieren, die können unten von der Basis auch motiviert werden. Aber beim Thema Fehlerkultur ist das definitiv nicht der Fall. Das sind definitiv Veränderungsprozesse im Unternehmen, wo die Führungskräfte allen voran, der Vorstand vorangehen muss. Man sagt nicht umsonst, der Fisch stinkt vom Kopf irgendwie. Und da geht es ja um das Negative, was von oben kommt. Und ja, ich denke, unsere katholische Kirche gibt da ja im Moment ein gutes Beispiel ab. Gerade auch mit denen, die da vorangehen, die Päpste und die Kardinäle,
Genau, ein gutes, ja.
die da vorangehen und die Fehler eben nicht zugeben, ein sehr schlechtes Bild abgeben
Negativbeispiel, ja.
in der Kommunikation und der irgendein Priester oder Diakon in der Fläche, der dann mal da den Fehler zugibt, das bringt den gesamten Prozess nicht in Gang. Das muss Das muss von oben kommen. Und deswegen, ich finde dieses Pilotenbeispiel echt witzig mit dem Pullover. Das ist super menschlich, das ist irgendwie klasse. Ich hatte vor ein paar Wochen einen Kunde von uns, der macht immer so Mitarbeitervideos einmal im Monat oder so. Und am Ende des Jahres hat er dann so ein Video veröffentlicht mit den Outtakes aus dem Jahr, wo die Krawatte irgendwie schief war oder wo er ein bisschen gespuckt hat oder hatte einen Fleck auf dem Hemd. Er hat sich verhaspelt und hat die Themen durcheinander gebracht. Das war irgendwie super witzig. Und das haben die dann eben veröffentlicht. Kann auch sein, dass er das auf LinkedIn gepostet hat. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist es in der internen Öffentlichkeit gezeigt worden. Und das war der absolute Renner. Ja,
Das
super viele
glaube ich,
Likes
ja.
irgendwie. Und das war, glaube ich, echt ein großer kultureller Beitrag in diesem Unternehmen, dass der sich
Ja.
so zeigte. Und der hatte auch. Ich meine, das ist wirklich eine anerkannte Führungskraft, ein starker CEO, der ist respektiert und das tut dem Respekt für ihn überhaupt keinen Abbruch, dass der sich so fehlerhaft zeigte, ne? Und obendrein auch noch irgendwie zeigte, er hat Humor, ja, und mit ihm kann man auch mal Spaß machen. Also total, total klasse. Insofern finde ich super diesen Tipp von Frese, da mit ganz alltäglichen Dingen zu beginnen und damit auch so eine Haltung zu präsentieren, dass Fehler ja nicht schlimm sind und dass es nicht immer gleich beim Thema Fehlerkultur darum geht, irgendwie so den großen historischen Fehler irgendwie zuzugeben und mit einem Gang nach Canossa wieder gut zu machen oder erstmal einzugestehen. Aber wir wollen ja jetzt mehr sprechen oder auch sprechen über das Thema ja, Kulturwandel hin zu Fehlerkultur und die Rolle der internen Kommunikation. Welche Rolle kann die interne Kommunikation spielen? Natürlich jetzt in dem Beispiel, wie ich es gerade genannt habe, den CEO anzuregen, wollen wir nicht mal so ein Outtake-Video machen, ne? Also
Genau,
da kann man ja immer schöne, schöne Impulse geben und
ja.
inspirierend sein. Also glaube ich, erstmal überhaupt die Plattformen schaffen, die Kanäle bereitstellen, vielleicht auch die geschlossenen Räume schaffen zum Start, in denen das Gespräch über Fehler, der Dialog über Fehler losgehen kann. Also sowas wie diese Fuck-Up-Nights, das kann man ja auch mal intern machen. Oder du hast eben das Beispiel mit den Computern gebracht, IT. Das kann man ja auch bestimmte Themen vielleicht so irgendwie begrenzen. Ich habe immer Probleme da und damit und lass uns das ja, in so einem geschlossenen Raum machen. Also das ist sicher ein Thema, die Plattformen dafür zu schaffen. Das Zweite aber vielleicht auch selbst Ideen zu entwickeln, wie man Fehler inszenieren kann oder Fehlerkultur inszenieren kann. Caro, du hast mir im Vorfeld mal erzählt von Alessi, die so ein Museum of
Ja.
Failure installiert haben. Ist das für die Öffentlichkeit oder für intern? Ich weiß es gar nicht.
Das ist, soweit ich mich da erinnere, tatsächlich für die Öffentlichkeit, weil das da auch um Produkte geht, die tatsächlich auf den Markt gekommen sind am
Ja.
Ende und wo sich dann herausgestellt hat, da klappt irgendwie doch was nicht so ganz so gut. Die zelebrieren das halt dadurch so
Ja.
richtig, ne? Also die machen ja so Haushaltsgeräte. Und da kannst du dich dann, ich glaube, es gibt das inzwischen sogar als Homepage. Man kann sich auf jeden Fall da dann so durch die fehlerhaften Prototypen oder nicht funktionsfähigen Produkte
Ja.
irgendwie durchklicken oder sich das
Ja.
durchgucken und
Das ist
das
super.
so damit so, ne, hausieren und zu gehen und rauszugehen und auch so im Augenzwinkern irgendwie darauf hinzuweisen, das ist natürlich auch so eine ganz besondere Art, damit umzugehen,
Ja,
ja.
ist auch super. Das macht ein Unternehmen ja auch irgendwie sympathisch und nahbar,
Total.
wenn man einen schönen Umgang mit seinen Fehlern findet. Aber wir waren bei der internen Kommunikation. Was kann sie noch tun? Sie muss natürlich irgendwie gucken, dass sie ja wie bei allen Themen versucht, Geschichten zu erzählen, Stories zu finden. Und für Stories braucht es Protagonisten. Sprich, sie muss Menschen finden im Unternehmen, die sich trauen, über ihre Fehler zu sprechen. Das ist nicht immer einfach, da müssen mal welche vorangehen, am besten natürlich Führungskräfte oder der Vorstand selbst. Beispiel haben wir eben genannt. Aber Leute überzeugen, die bereit sind, über ihre Fehler zu sprechen, weil damit gleich auch eine neue Haltung vermittelt wird. Hier wird eben nicht angeprangert, sondern hier wird konstruktiv über Fehler gesprochen. Was auch eine Aufgabe der Kommunikation, nicht nur der internen Kommunikation, ist bei, ich sag mal, unternehmerischen Fehlern in der Kommunikation eben richtig zu reagieren und vor allen Dingen schnell zu reagieren. Und dazu, Caro, hatte dir Professor Frese ja, glaube ich, auch noch was erzählt, ne?
Genau, dazu hat er mir auch noch was gesagt.
Der wichtigste Punkt ist eigentlich Schnelligkeit. Also es nutzt gar nichts, wenn man nach 5 Monaten sagt, ich habe da einen Fehler gemacht. Ja? Das hilft überhaupt niemandem. Im Gegenteil, dann sagen die Leute noch, ah, das ist typisch für diese Firma oder da zeigt sich mal wieder oder so. Ja? Wenn man aber den Fehler sofort zugibt, also die Schnelligkeit ist der wesentliche Punkt. Und von daher muss man eigentlich die Kommunikationsteile einer Firma müssen darauf geeicht sein, dass sie sozusagen die Schnelligkeit in den Vordergrund will.
Ja, das ist wirklich ein echt wichtiger Punkt. Die Realität ist oftmals ja eine andere, weil in dem Moment, wo ein Fehler erstmal passiert, zieht man sich zurück, überlegt, was macht man? Ja, jetzt machen wir erstmal, bevor wir was Falsches machen, machen wir gar nichts und dann vergeht irgendwie zu viel Zeit. Und das kann dramatische Folgen haben. Ich erinnere mich im Positiven immer gerne an die Mercedes A-Klasse, die umgekippt ist. Das ist lange her. Die Älteren unter den Hörern erinnern sich vielleicht. Da gab es den sogenannten Elchtest. Also das Auto weicht einem plötzlich auf die Straße laufenden Elch irgendwie aus und dabei kippte diese A-Klasse um. Und die haben dann relativ schnell und sympathisch reagiert mit einer Anzeigenkampagne, wo sie diesen Fehler eingestanden haben und haben das auch
Boris
mit.
Becker damals noch, ne?
Oh, das kann sein. Der war mal Mercedes-Testimonial, ja.
Ja, aus dem, der stark ist der, stark ist, wer keine Fehler macht, stärker, wer aus seinen Fehlern lernt. Ich habe das
Ja,
mir nochmal notiert, das
das hat Boris
Zitat.
gesagt.
Das wurde Boris wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob
In
er
den
es
Mund
gesagt hat oder
gelegt.
ob es ihm in den Mund gelegt wurde. Auf
Ja.
jeden Fall hat er mit dem Zitat auf dem Werbeplakat gepostet.
Ah ja, okay. Naja, auf jeden Fall haben die auch an ihre Kunden dann so Plüschelche irgendwie verteilt. Also die haben da auch versucht, auch nochmal was Sympathisches irgendwie rauszuziehen. Das ist zum dritten Mal, dass uns das Thema Sympathie und Menschlichkeit im Zusammenhang mit Fehlern eben begegnet. Also da kann man echt was rausziehen. Ja, ich hatte eben schon das andere Beispiel, das Negativbeispiele der katholischen Kirche genannt, die da ja eher mit einer Salamitaktik unterwegs ist. Und das Problem ist, dass das nicht nur von einer schlechten Fehlerkultur zeugt und die Fehler eben auch nicht wieder gut gemacht werden, sondern dass, wenn dann diese Fehler irgendwann rauskommen und das ganze Ausmaß der Fehler rauskommt und das gespiegelt wird mit der mangelhaften Kommunikation vorher, dann geht eben auch die Glaubwürdigkeit dahin. Und diese Glaubwürdigkeit, das ist ja eigentlich das große Problem, mit dem die katholische Kirche zu kämpfen hat, und zwar in ihrer eigenen Organisation, genauso wie extern. Ja, und ja, das moderne Verständnis von Fehlerkultur ist natürlich ein anderes. Wir reden über die interne Kommunikation, was kann sie tun? Und sie muss hier natürlich eine neue Storyline schreiben. Und diese neue Storyline, die heißt, wir haben Fehler gemacht, das ist echt Mist. Aber immerhin, wir wissen jetzt, wie wir besser werden können. Und wir können daraus lernen und wir wollen ein lernfähiges Unternehmen sein. Das muss die Storyline sein. Das ist ja auch die Storyline in vielen agilen Projekten. Agile Working lebt ja im Grunde von Fehlern. Agile Prozesse leben davon, dass Fehler sehr früh erkannt werden, weil man so eben schneller zu marktfähigen Produkten zum Beispiel kommt. Also eine Zelebrierung des Trial and Error. Früher war das eine Schwäche, früher war es die Methode des Unwissenden und heute ist es eigentlich eine Paradedisziplin. Und die Aufgabe der internen Kommunikation ist es eben, diese Story zu erzählen. Und das fängt an, finde ich, ja, auch mit einem ganz anderen Wording in der internen Kommunikation, überhaupt mal das Wort Fehler zuzulassen. Und ich muss immer wieder schmunzeln.
Ach, was für Synonyme da gefunden werden.
Ja,
Ja.
genau. Wenn wir so Texte schreiben, egal ob das jetzt irgendwie Reden sind oder Q&As oder eben auch Stories für
Es gibt keine
interne
Probleme, es
Magazine.
gibt nur
Ja,
Herausforderungen.
genau. Das ist ja so eine alberne Redigatur, das Wort Problem zu streichen oder das Wort Fehler zu streichen und daraus ein Challenge zu machen oder eine sportliche Herausforderung. Das ist so albern. Lass uns das Kind beim Namen nennen, weil damit geht es im Grunde los, dass wir uns in die Augen gucken und sagen, hier ist was schiefgelaufen. Oder wir haben hier ein Problem, für das nicht nur wir, vielleicht auch andere noch gar keine Lösung haben. Aber lass es uns doch wirklich als Problem auch benennen und nicht als so euphemistisch als Herausforderung oder sogar als Challenge, der mir dann auch noch große Freude bereitet. Damit geht das los und das greift natürlich die Tradition vieler interner Kommunikatoren an, die ja immer nur gelernt haben, Erfolgsstorys zu erzählen. Also das war im Grunde unser Core-Business. Wir müssen Erfolgsstorys erzählen. Noch heute, wenn wir Themenpläne machen oder wenn es irgendwelche Projekte gibt, dann heißt es immer, wir müssen Erfolgsstorys suchen. Und selten wird die Story des Challenges, des Problems oder der Fehler eben erzählt. Das ist eine Haltungsfrage. Insofern ist, sag mal, so dieser Weg, der, also wenn wir über den Kulturwandel hin zur Fehlerkultur sprechen, sprechen wir auch über einen Wandel in der eigenen Haltung der Kommunikatoren, die eben auch lernen müssen, nach einer anderen Form von Stories zu suchen, ein anderes Wording zu nutzen. Also es ist immer auch ein Change der Kommunikationsabteilung.
Genau, muss man sich an seine eigene Nase fassen.
Ja, absolut, absolut.
Was ich noch nachschieben wollte bei der Schnelligkeit eben, was man natürlich, finde ich, schon irgendwie differenzieren muss, ist, dass wenn es um so Geschichten geht, die man zum Beispiel in einem Intranet veröffentlicht oder in einem Mitarbeitermagazin oder sowas, dass das durchaus dann nicht ein Fehler sein muss, der vor einer Stunde passiert ist.
Nein,
oder gestern passiert
nicht.
Ist,
ja,
sondern
ja.
Für so Worst Case Fälle, wenn du das Szenarien, wenn du es mal so nennen willst, bieten sich natürlich Fehler an, die mal irgendwann vor Jahren schon mal jemand gemacht hat, weil das sind zum einen die Geschichten, an die man leichter rankommt, weil es den Leuten dann mit so Abstand wahrscheinlich auch leichter fällt, darüber zu sprechen.
Absolut, das ist richtig, ja.
Und es ist trotzdem aber so, dass man damit natürlich dadurch, dass man das Thema irgendwie auf die Agenda nimmt, immer noch eine Aufmerksamkeit schafft.
Ja.
Schnelligkeit, also dieses Thema Schnelligkeit, Fehler direkt eingestehen, da geht es natürlich vor allem darum, das schon in einem Prozess, in einem Produktionsprozess oder sowas anzuregen, dass die Teams da angehalten sind, dass man es in einer persönlichen Kommunikation direkt im Team anspricht.
Ja.
Da wollte ich nur noch mal kurz.
Ja, nee, ist absolut richtig. Das können ja auch in der internen Kommunikation so ganz, ganz banale Formate sein. Vielleicht habe ich in meinem Intranet irgendwie so ein schönes Format Fragebogen, wo jedes Mal irgendwie ein Mitarbeiter die immer 10 gleichen Fragen beantwortet. Und vielleicht sind 2 von diesen Fragen, dreht es sich um Fehler. Aus welchem Fehler der Vergangenheit haben Sie am meisten gelernt? Oder welchen Fehler können Sie sich selbst nie verzeihen? Und dann taucht einfach 2-mal der Begriff Fehler auf und da spricht einer über menschliche Fehler. Die haben vielleicht auch gar nichts mit dem Unternehmen zu tun, aber so kann ich eben auch das Thema Fehler setzen. So geht das mit kleinen Dingen los, wie mit dem Pullover des Piloten.
Natürlich muss man schon auch bedenken, dass so sehr die interne Kommunikation da so einen Kulturwandel vorantreiben kann, dass es auch immer Grenzen gibt, um zum Kulturwandel beizutragen. Das war vor allem so der Punkt, worum es in einem Gespräch mit einem anderen Experten ging, mit dem ich noch gesprochen hatte, und zwar mit Ralf Kemmer. Er ist Mitorganisator und Mitinitiator der Fuck Up Nights in Berlin. Und er berät auch Unternehmen inzwischen auf dem Weg hin zu einer offeneren Fehlerkultur. Und er hat sehr stark betont, dass gerade diese Erfolgsgeschichten auch sehr schnell sehr problematisch werden können, weil man da leicht über seine eigene Unfehlbarkeit stolpert. Und ich habe einen O-Ton, wo er beschreibt, was er damit meint.
Jetzt gibt's Podcasts intern, irgendwelche Videoclips und so weiter, die da produziert werden, auch von der HR intern. Und ich habe einige gesehen, bei denen genau das als Problem passiert, dass dann diese Heldenstory wiederkommt. Kein Chef bleibt damit stehen, keine Führungskraft möchte am Ende dann dastehen und sagen, naja, so war es dann halt mit dem Fehler. Wir mussten dann gucken, was wir machen, sondern es kommt dann immer die Lösung hinterher. Und das bewirkt natürlich genau das Gegenteil. Also wir als Konsumenten dessen sitzen davor und denken, bin ich ja ganz schön doof, dass ich das nicht hinkriege. Oder ja klar, deswegen sind die Führungskraft und ich nicht oder so. Also das dreht sich dann genau um.
Ja, ja, da sieht man, das ist ein Change für alle. Da müssen alle ihre Haltung ändern. Ne? Tut natürlich vielen Top-Managern, denen fällt das irgendwie schwer zuzugeben, dass sie bei dem Fehler stehen geblieben sind und keine Lösung hatten.
Ja, genau. Ja, dieses einfach nur den Fehler mal präsentieren und dann die Lösung offen halten, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Eben keine Heldengeschichte, sondern erstmal nur eine Loser-Geschichte, keine Ahnung. Aber das ist natürlich dann das, wo es so richtig knifflig wird. Da zeigt sich dann auch so ein bisschen dann, da kann dann aber halt die interne Kommunikation vielleicht auch eher so eine Rolle auch nochmal als Aufklärer und Unterstützer sein, in dem Sinne, dass man Führungskräfte eben darauf vorbereitet, hier, wie kommuniziere ich eigentlich über Fehler, wie bringe ich das in mein Team rein, dass man wirklich vielleicht mal so eine Art Kommunikationsseminare gibt oder sowas, wo man sich das Thema irgendwie dem Thema annimmt und das dann erstmal so im Kleinen eben in die Teams von über die Führungskräfte reintragen lässt. Was ich aber noch ganz schön fand, was in dem Gespräch mit Ralf Kemmer auch so rauskam, ist, dass wir eigentlich momentan eine ziemlich gute Situation haben, um den Kulturwandel hin zur offenen Fehlerkultur nochmal viel, viel mehr voranzutreiben, beziehungsweise da eigentlich schon von alleine sehr, sehr viel passiert ist in den letzten Monaten, nämlich durch Corona. Weil wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, wir hatten alle eine Situation, wo wir eigentlich permanent in einem Trial-and-Error-Prozess waren.
Mit unseren Zoom-Meetings und so.
Mit ja, Zoom-Meetings, ja. Mit irgendwie neuen Arbeitsstrukturen, mit Homeoffice, was weiß ich. Also Herr Kemmer hat das nochmal ganz gut zusammengefasst.
Allein das, dass eigentlich fast jedes Meeting, was man digital macht, am Anfang auf irgendwelchen technischen Problemen scheitert und dann nochmal 5 Minuten später stattfindet, kennen wir jetzt alle. Da ist Fehlerkultur mal richtig gut gelebt worden, weil, und das kommen wir, es war nicht das Vertrauen, aber es war die Augenhöhe. Wir haben uns alle auf einer gleichen technischen Augenhöhe empfunden. Und es war nicht unangenehm und peinlich. Und man hat halt dann irgendwann auch dazu stehen müssen, hat auch gelernt, dass da auch nicht viel passiert.
Ja, das stimmt. Ich habe auch viele, viele Menschen in letzter Zeit irgendwie ganz offen reden hören, irgendwie wie problematisch eben die Organisation ihres Homeoffices ist und mit den Kindern und Homeschooling und so. Und da haben auch Manager irgendwie frank und frei drüber erzählt. Und man sieht ja oft auch, wenn man dann solche Videokonferenzen hat, wie dann die Kinder da durchlaufen irgendwie und wie sie halt mit dem Alltag strugglen. Ja, also das gehört halt einfach irgendwie dazu. Auch wieder Thema Menschlichkeit. Aber die Fehler werden irgendwie sichtbar oder die möglichen Probleme werden irgendwie sichtbarer.
Ja, und da muss der Azubi irgendwie dem Chef erklären, wo man den Mute-Button findet oder sowas. Ja. Ne? Also das ist ja auch dann diese Hierarchien, die dann nochmal irgendwie aufgebrochen werden. Und am Anfang war das vielleicht noch irgendwie für alle so ein bisschen unangenehm, aber relativ schnell war man an dem Punkt, wo man irgendwie auch dachte, naja gut, naja, wir sitzen jetzt halt alle irgendwie im gleichen Boot und auch da so eine gewisse Lockerheit, glaube ich, auch ein bisschen mit einhergegangen ist. Fand ich eine ganz schöne Beobachtung.
Ja. Ja, aber obwohl das alles so super menschlich ist, irgendwie Fehler zu machen und sich schwer damit zu tun, Fehler zuzugeben, trotzdem ist das eines der dicksten Bretter, die Unternehmen bohren, wenn sie versuchen wollen, ihre Organisation hin zu einer produktiven Fehlerkultur hin irgendwie zu verändern. Und insofern eben auch ein dickes Brett, was die interne Kommunikation da zu bohren hat, ist sicher auch historisch bedingt. Es gab in vielen Industrieunternehmen ja über Jahrzehnte lang wurden da Unfallstatistiken geführt. Es galt das Prinzip der Null-Fehler-Toleranz. Es dürfen hier keine Unfälle passieren. Man hat ja auch oftmals was, wir können da irgendwie Todesfolgen haben in irgendwelchen Werken, Betrieben.
Je nachdem, in welchem Bereich man sich befindet und um was für Fehler es da geht zum Beispiel. Wir haben ja auch schon zu tun mit dem Thema Behandlungsfehler in der Medizin. Da hängen natürlich auch, das ist super sensibel, da hängen auch Menschenleben dran. Das ist natürlich nochmal eine höhere Stufe im Zweifel, als wenn ein Produkt einfach nicht so gut funktioniert.
Genau. Oder im Bergbau oder wo auch immer, in großen Industrieunternehmen, wo einfach viel passieren kann. Ob das in Chemieunternehmen oder in Stahlwerken ist, da können einfach viele Unfälle passieren. Und es ist wichtig irgendwie, dass die eben nicht passieren, dass keine Fehler passieren. Deswegen gilt da die Null-Fehler-Toleranz. Es werden Statistiken geführt in Werken und in Betrieben. Und es ist schon auch ein bisschen so der Druck da, dass diese Statistiken natürlich irgendwie gut ausfallen. Man will dann als eigenes Team oder als eigenes Werk nicht hinter den anderen hinterherstehen und versucht eben eine sehr gute Unfallstatistik zu haben, was dazu führen kann, dass Unfälle, die passieren, gar nicht gemeldet werden oder sie werden zu kleinen Zwischenfällen irgendwie degradiert, sodass sie in der Unfallstatistik nicht auftauchen. Und dann passiert natürlich das Gegenteil von dem, was man sich eigentlich erwünscht. Dann tauchen diese Unfälle gar nicht auf. Man kann auch nichts daraus lernen, weil eben nicht drüber gesprochen wird. Und ja, das ist natürlich irgendwie genau der falsche Weg, so eine Kommunikation mit erhobenem Zeigefinger. Und das Zweite ist, was ich eben schon ansprach, so dieses Thema, wir waren immer auf der Suche nach Erfolgsstorys. Es gibt ja den alten PR-Spruch, tue Gutes und rede darüber. Und den haben sich auch die internen Kommunikatoren immer zu eigen gemacht. Wir suchen eben die tollen Stories, die von Erfolgen handeln. Und ja, lass uns Gutes tun und drüber reden. Und wenn wir Schlechtes tun, dann schweigen wir besser. Aber ja, in der heutigen digitalen und transparenten Welt, da funktioniert das natürlich nicht mehr. Und da ist es wichtig, kommunikativ einen anderen Umgang mit Fehlern zu finden. Ja, ist ein weites Feld. So 4, 5 Learnings haben wir aber auch aus unseren Gesprächen, glaube ich, rausgezogen, aus den Best Practices, die wir in den Unternehmen gefunden haben. Ich versuche es mal in 5 Punkte zusammenzufassen. Punkt 1, wenn man anfängt, sich mit so einer Fehlerkultur in der Unternehmenskommunikation zu beschäftigen, muss man das in kleinen Schritten tun, kleine Safe Spaces schaffen, wo man über Fehler sprechen kann. Zweitens, zu dem kleinen Anfang gehört sicher auch dieses kleine Scheitern im Alltag. Nochmal das Beispiel dieses Piloten und mit dem falschen Pullover. Das ist irgendwie super sympathisch, das ist humoristisch und es erleichtert den Umgang auch anderer mit den Fehlern. Das Dritte, der Fisch stinkt vom Kopf. Der Change hin zu einer Fehlerkultur muss befördert werden von Führungskräften und den Vorständen. Die müssen hier wirklich glaubwürdig vorangehen. Das Vierte ist das Thema Erfolgsstorys. Fehlerkultur kann man natürlich, oder wenn man über Fehlerkultur spricht, kann man natürlich auch Erfolgsstorys erzählen nach dem Motto, wir haben aus diesem Fehler gelernt und jetzt können wir etwas umso besser. Aber es gehört eben auch dazu, hier eine neue Sprache zu entwickeln, das Wort Fehler, das Wort Problem und alles, was dazugehört, zuzulassen oder eben auch mal eine Geschichte zu erzählen über ein Problem, das sich stellt, für das wir noch keine Lösung haben. Also Fehler und Problem, das ist ja, oder Fehlerkultur, Problemkultur hängt ja eng miteinander zusammen. Und der 5. Punkt, die Entwicklung hin zur Fehlerkultur, das ist ein Change-Prozess, in dem die interne Kommunikation eine wichtige Rolle spielt. Und dieser Change-Prozess dauert sehr lange und der funktioniert nur, wenn man den kampagnenmäßig plant. Und das betrifft eben auch die interne Kommunikation, die hier kampagnenmäßig, sprich langfristig planen muss, mit einem Kommunikationsplan und entsprechenden Formaten und Inhalten. Also hier und da mal ein nettes kleines Interview über irgendeinen Fehler zu führen, irgendwie, das reicht natürlich nicht. Ja, das sind die 5 Learnings. Das hat uns hoffentlich auch geholfen für unseren Podcast, Caro, damit wir nicht die gleichen Fehler nochmal machen.
Ja.
Wir haben ja den Fehler gemacht, dass wir nicht gut geplant haben, diese Folge. Deswegen hat die so lange auf sich warten lassen. Wir haben daraus gelernt. Wir haben jetzt einen Plan gemacht, die Caro und ich, für die nächsten Folgen. Die sind vorausgeplant, die sind auch getimed. Also diesen Fehler machen wir nicht nochmal. Wir können jetzt eigentlich nur noch einen Umsetzungsfehler machen, Caro.
Tja, ja, aber wir sind auf jeden Fall sehr motiviert, dass das nicht passiert.
Da bin ich von überzeugt.
Und wir haben uns jetzt ja auch ein bisschen festgenagelt, da wir das hier so schön präsentiert haben, dass wir daraus gelernt haben, ist jetzt der Druck noch größer, dass wir es wirklich diesmal, wirklich diesmal dranbleiben.
Genau, genau. Dafür hat sich die Folge schon gelohnt.
Genau, zur Selbstdisziplinierung.
Ja.
Sehr gut. Ja, wir sind dann auch, denke ich mal, am Ende schon. Ihr findet unsere 5 Learnings von dieser Folge so wie immer auch nochmal auf unserer Homepage, in unserem Online-Magazin. Gleichzeitig haben wir auch noch, was weise ich denn immer noch hin? Folgt uns, kommentiert irgendwas, wenn ihr was auf dem Herzen habt. Gebt uns gerne Feedback, was euch gefallen hat und was nicht. Und
gerne auch mal Vorschläge für Themen, die wir hier beackern sollen. In unserem Podcast sind wir auch immer dankbar. Also alles rund um interne Kommunikation interessiert uns, euch ja auch.
Oder erzählt uns, was wir immer noch falsch machen im Podcast.
Ja, genau.
Und dann freuen wir uns, wenn ihr nächstes Mal wieder reinhört.
Bis dann. Tschüss. Mach's gut.